Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Tag Thomas, hallöchen.
Einen wunderschönen Sonntag.
Der Sommer ist da.
Der Sommer ist da, ist gut, ey, hör auf.
Es ist ein wenig warm draußen geworden, glaube ich.
Ne? Nicht nur draußen, auch hier unterm Dach. Ja. Ich podcaste ja unterm Dach.
Ja.
Also nicht auf dem Dach, wie Carlsson damals, aber immerhin unterm Dach. Das ist auch schon nicht ohne.
Ja, also auf dem Dach könnte es jetzt richtig warm sein. Da hast du recht, ja, ja. Ich meine, es ist gut für die Solaranlage, aber das ist noch eine andere Sache. Obwohl Solaranlage, wenn es zu heiß ist, ist sie dann noch irgendwann over the top. Also dann ist sie nicht im besten Produktionsbereich. Weil es kommt ja nicht auf Hitze an, sondern es kommt ja nur auf die Sonnenenergie an oder auf die Sonneneinstrahlung
letztendlich. Auf die Einstrahlung, genau. Ja. Temperatur ist vollkommen wurscht. Deswegen, du kannst ja bei einem sonnenreichen Tag im Winter, kannst ja auch noch Strom produzieren über die Solaranlage.
So ist
das. Das sind jetzt keine Zahlen wie im Hochsommer, aber trotzdem, ja.
Richtig,
genau. Du hast ja deine Sonnenstunden. Also wie gesagt, wenn du einen wirklich schönen Sonnentag im Winter hast, kommst du ja trotzdem auf deine Sonnenstunden. Also nicht, wie gesagt, jetzt nicht wie jetzt aktuell, aber du kriegst ja trotzdem ein bisschen was raus. Also so ist die Sache ja nicht.
Richtig, genau. So ist es. Ja, aber wie gesagt, das soll jetzt noch ein paar Tage weitergehen mit der Wärme und im Südwesten, da sollen wir ja nächste Woche so die 40 Grad Marke erreichen. Ja. Gut, hoffe ich mal nicht, dass das bis zu uns kommt nach Südniedersachsen, dass wir da noch so ein bisschen um die 35, 36 bleiben.
Ach, alles jenseits der 30 ist doch total Banane.
Ja, aber wir können es ja nicht ändern, wir müssen da durch, ne?
Nee, wir können es nicht ändern. Wir wollen jetzt nicht über Klimawandel und sowas anfangen.
Ja.
Wie gesagt, da kurzfristig Einfluss drauf zu nehmen, ist eh ein anderes Thema, beziehungsweise Science Fiction dann.
Genau.
Vielleicht haben wir ja Glück und hier werden nochmal ein paar Flieger umgeleitet und wir kommen da in den Genuss von... Na komm, hör auf.
Oh. Du musst dieses Ironische viel besser darstellen. Es gibt Leute, die glauben das noch, was wir sagen, letztendlich. Das ist halt nicht so schön. Nein, ich meine, es ist jetzt ja nicht so, dass es noch niemals solche Sommertage in der Vergangenheit gegeben hat oder solche frühen Hitzewellen. 2003 ist relativ vergleichbar gewesen mit den Hitzetagen und mit den Tagen der Hitzetagen hintereinander weg, keine Frage. Bloß die Sache ist die, in den letzten Jahren hatten wir viel, 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 viel dichter hintereinander diese sehr warmen Sommer, was in der Vergangenheit halt nicht so oft hintereinander gewesen ist. Das muss man halt in Betracht ziehen. Diese Hitzewellen und Hitzeereignisse treten jetzt viel häufiger auf. Und das kann man schon in irgendeiner Weise mit dem Klimawandel in Verbindung bringen.
Wir wollten es lassen.
Ja, ich sag's ja nur.
Ja, ja. Nee, aber ich habe gerade mal einen Wetterbericht geguckt, weil du gesagt hattest, hier 40 Grad oder so, also bei uns jetzt nicht.
Ja, du bist ja auch nicht richtig tief im Südwesten. Ne?
Bei uns haben sie 35 Grad so maximal für nächste Woche hier im Angebot, was ich natürlich noch ändern kann. Aber wie gesagt, alles jenseits der 30 ist, das war mal nett früher, als man noch zur Schule gegangen ist. An so Tagen hat man dann ja doch regelmäßig dann auch mal hitzefrei gehabt, wenn morgens die Temperatur gestimmt hat. Ja, und ist dann direkt ins Schwimmbad abgebogen. Aber mein Gott, aus dem Alter sind wir auch schon lange raus, ne?
Ja, zumindest körperlich. Geistig manchmal nicht so, da bin ich immer noch...
Geistig ist wieder ein anderes Thema.
Bin ich immer noch in der Kindheit hängen geblieben. Nee, aber das ist schon richtig, ja. Das war, und früher ist man auch mit dieser Wettersituation viel leichter umgegangen als heutzutage. Zumindest geht es mir so. Und ich habe das auch als Kind oder auch als Jugendlicher körperlich viel einfacher verkraftet. Ich kam da viel besser mit zurecht.
Ja, wobei, wie gesagt, das war, wenn wir jetzt doch mal dabei bleiben wollen, auch ein bisschen anders. Wenn du mal überlegst, was du heute an Sonnencreme und Lichtschutzfaktor hast. Und klar, die Haut altert ja auch. Ja, das ist nicht so, das ist ja nicht mehr dieselbe wie damals, wie gesagt, als wir als Schüler dann noch jeden Tag im Schwimmbad rumgegangen haben. Aber Sonnencreme war damals ein ganz anderes Thema als heute.
Ja.
Oder jetzt sagen wir mal Sonnenschutz, ein ganz anderes, oder war nicht existent, ja, in meiner Kindheit. Und wir leben alle noch, ja. Und heutzutage, selbst ich als Erwachsener ohne Sonnenschutz, wenn ich da weiß, ich bin den ganzen Tag irgendwo relativ mit viel Haut in der Sonne, dann geht da nichts ohne. Aber wie gesagt, die Haut ist ja auch älter geworden. Ja.
Naja, der ganze Körper wird halt älter und da ist die Haut nicht von ausgeschlossen. Das ist halt nun mal so. Ne? Aber abgesehen von der Haut ist es auch so vom Kreislauf her bei mir mit der Hitze nicht so kompatibel. Ne? Da habe ich dann schon so meine Probleme. Bis man denn erst wieder daran gewöhnt ist, dass es so heiß ist. Wenn es jetzt so ein paar Tage hintereinander heiß ist, dann komme ich da relativ gut mit zurecht. Aber wenn es dann so auf und ab geht, kalt, warm etc., wie wir es ja teilweise Anfang vor ein paar Wochen hatten, da ging es ja teilweise...
Ja, komm, da hast du 30 und am nächsten Tag hast du die 20, wenn du überhaupt gehabt.
Da hatte ich Kreislaufprobleme. Also jetzt, wo es jetzt wahrscheinlich 10 Tage jetzt noch so heiß bleiben soll, zumindest bei uns, da habe ich wohl kein Problem damit. Aber wie gesagt, wenn es dann auf und ab geht, das ist dann für den Kreislauf nicht so schön. Aber gut. Wetter. Man kann es keinem recht machen. Der eine mag es kalt, der eine mag es warm, der eine mag Regen, der eine mag Schnee. Ja, wie auch immer.
Der Schnee ist schon geil.
Ja, naja, aber...
komm, egal. Komm. Genug Wetter.
Ja, Wetter, Wetter, Wetter. Jetzt hänge ich wieder irgendwo bei Mirko Nonchef fest. Gott hab ihn selig. Ist ja leider auch nicht mehr bei uns. Unter uns. Gut. Dann lass uns doch mal in die Sendung einsteigen. Commodore, sagt dir doch was, ne?
Nö, was ist das?
Ja, Commodore ist ein Auto von Opel oder war ein Auto von Opel.
Ja, das auch, stimmt, stimmt.
Naja, Commodore, Kapitän, Admiral, alles hat's gegeben. Wohl Admiral und Kapitän, das waren, glaube ich, Fahrzeuge der früheren Bauart und Commodore, glaube ich, Ende 70er, Anfang 80er kam der Commodore, glaube ich, raus. Jedenfalls den ich kenne. Kadett, gut, den hat es ja lange gegeben, bis er dann dementsprechend vom Astra abgelöst worden ist. Kadett GSI, ja.
Ist mir schon wieder bei Autos.
Konkurrenzprodukt zum GTI. Ja gut, wir reden ja so selten über Autos. Wir sollten vielleicht echt mal so eine monatliche Auskopplung machen und das in einem Autopodcast zusammenfassen, das ganze Thema. Also gebündelt.
Ja, wobei der aktuelle Astra, den finde ich eigentlich schon gelungen, ne?
Ja, der sieht nicht schlecht aus. Astra, ja. Ich überlege gerade, bin ich irgendwann mal Opel gefahren? Ja, ich bin mal Opel gefahren. Tigra.
Oh, okay.
Ja, ja. Das war so ein Zwischenmodell. So ein Zwischenkauf. 4 Monate. Ja. Ja.
Klingt ja sehr begeistert.
Ja.
Wobei heute als Cabrio wäre da vielleicht auch noch was für dich, ne?
Gab es den als Cabrio? Weiß ich gar nicht.
Ja, wenn ich mich richtig erinnere, gab es den Tigra als Cabrio damals.
Okay. Ich fand, der sah gar nicht schlecht aus.
Ja, ist halt relativ klein, kompakt gewesen. Ja, man muss ihn halt, ja, es muss einem gefallen haben, sagen wir mal so.
Ja, und er war so in einer Klischee-Schublade. Man sagte, das war ein typisches Frauenauto. Ja, gut, das...
Ah, sind wir auch schon wieder bei dem Thema.
Oder? Ja, das ist ja Klischee. Ich meine, das ist ja Schwachsinn. Genau wie man sagt, der Mini Cooper sei ein Frauenfahrzeug. Also ich kenne sehr viele Männer, die einen Mini Cooper fahren. Also, was soll das? Ja. Aber egal. Es lag vielleicht auch daran, dass damals ja für den Opel Tigra die Franziska van Almsick Werbung gemacht hat. Die war ja Werbefigur.
Oh, das weiß ich nicht mehr.
Für den Tigra. Vielleicht hat das deswegen das Fahrzeug so ein wenig in dieses Frauenauto-Klischee
gedacht. Nee, ich habe gedacht, deswegen hättest du ihn gekauft.
Nee, weiß ich nicht. Nein, nein. Und für den Opel Corsa hat ja die Anke Huber Werbung gemacht, falls du dich noch dran erinnern kannst.
Nee, auch nicht.
Also Opel hatte ja mal eine Zeit, wo ganz, ganz viele Sportlerinnen und Sportler Werbung für ihre Fahrzeuge gemacht haben. Und ich glaube sogar Steffi Graf hatte auch mal für Opel Werbung gemacht. Also Anke Huber, Steffi Graf und Franziska van Almsick.
Steffi Graf, die kenne ich nur als VW.
Nee, auch für Opel. Oh ja, und für die Nudel, Barilla, also für die Nudelmarke hat sie auch Werbung gemacht. Steffi Graf.
Ja.
Ja. So ist es. Anyway.
Genau.
Das wäre zum Beispiel auch ein monothematisches Thema für eine Sendung. Automarken und ihre Werbebotschafter. Ja, das wäre auch mal was.
Da gab's Commodore ja, waren wir eigentlich.
Ja, Commodore. Ja, eine Marke, die auch aus alten Zeiten wieder auferstanden ist. Ja. Ich glaube, die Markenrechte hat sich ein YouTuber eingekauft, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, was ja auch schon vor ein paar Monaten oder ich glaube sogar vor einem Jahr schon passiert ist. Und da wurden ja die ganzen C64-Geräte dementsprechend neu aufgelegt. Da hatte ich auch schon ganz kurz einen Kaufimpuls und habe mir dann mein Zeitkonto mal so angeschaut, wie viel Zeit ich habe und habe dann. Was will man alles machen? Und habe dann das Zeitkonto dem Ganzen gegenübergestellt und habe gesagt, nee, würde mir nichts bringen. Das Gerät würde auf dem Schreibtisch oder sonst wo verstauben. Also habe ich das wieder gestrichen. Obwohl das Ding an sich ja sehr gute Kritiken bekommen hatte, diese C64-Neuauflage. Und wie gesagt, ich habe da immer noch Begehrlichkeiten, aber halt keine Zeit. Und nun haben sie nachgelegt. Sie haben jetzt ein Commodore Callback aufgelegt. Ja, das ist ein Klapphandy, was sich gegen die digitalen Funktionen und die digitalen Features entschieden hat, sondern nur auf das Wesentliche. Das Wesentliche sieht Commodore darin, dass wir eine Messenger-Kommunikation haben in Form von zum Beispiel WhatsApp oder auch Telegram. Gut, Telegram kann man jetzt auch drüber diskutieren. Anderes Thema, machen wir jetzt nicht auf. Also dass die Hauptfunktion soll die Kommunikation sein in Form halt von Messenger-Kommunikation und von einer klassischen Telefonie. Es hat keinen Browser etc. Also es ist sehr, sehr reduziert. Also klassische Feature-Phone-Geschichten, obwohl ja nicht jedes Feature-Phone an sich auch WhatsApp-Kompatibilität hat. Und als Betriebssystem haben sie Sailfish OS. Und das ganze Ding soll stolze 430 Euro kosten. Das ist natürlich eine Hausnummer für ein Telefon, was mehr oder weniger sehr wenig kann. Ich glaube, wenn man sich da mal bei der Konkurrenz umschaut, mit den ähnlichen Präferenzen bekommt man das schon etwas günstiger. Ich glaube, hier bezahlt man viel die Marke oder den Kult rund um Commodore und wahrscheinlich die ein oder andere Retro-Verbundenheit oder den verklärten Blick auf die Marke. Also für mich ist das jetzt nichts.
Ja, okay, es gibt den Markt definitiv von Leuten, die Dumpphones aktuell suchen. Der Markt ist da.
Digital Detox, klar, logisch. Ne?
Ja, wie gesagt, Dumpphones. Ja, ich will nicht sagen, dass das ein großer Markt ist, aber der Markt ist da. Es ist ein Thema, was seit einiger Zeit relativ aktuell diskutiert wird. Es gibt ja einige Hersteller, unter anderem ja auch, glaube ich, Xiaomi, die mit einer speziellen Marke da in dem Markt unterwegs sind und da was anbieten. Ich glaube, Chinphone ist das ja, wo sie mittlerweile die dritte oder vierte Generation sogar am Markt haben. Es gibt da noch andere Hersteller, auch übrigens alle entweder in dem, wie heißt das Design, also nicht jetzt Clamshell wie das von Commodore, sondern wo du wirklich dein Numenpad unten noch hast, ja, 1 bis 9 etc., ja, Annahme auflegen etc., wie man früher das halt unter anderem von ja. Nokia, Samsung oder so kennt, ja. Samsung war in dem Bereich ja auch noch unterwegs oder ist es, glaube ich, sogar noch. Mhm. Und es gibt gerade Korea oder so, gibt es ja auch einige Marken, die noch stark unterwegs sind. Mein Gott, die Frage ist halt, auf was will man bewusst verzichten? Hier läuft ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, WhatsApp drauf. Mhm. Weil das ist so ein Killer-Argument, definitiv, was du heute auch gerade hier bei uns im Markt eigentlich kannst du keine Hardware verkaufen, wenn sie nicht zumindest mal WhatsApp unterstützt. Mhm. Wie hieß dann dieses eine OS, was letztes Jahr oder vorletztes Jahr die Unterstützung über WhatsApp eingestellt hat? Weil da werden aktuell Geräte auch noch angeboten mit WhatsApp oder Werbung gemacht mit WhatsApp, obwohl der Client das nicht mehr unterstützt. Ich weiß es jetzt nicht mehr, weil da muss man auch ein bisschen aufpassen. Aber wie gesagt, es gibt einige Hersteller, die da oder ab Android 7 ist es ja, glaube ich, ein paar Geräte am Start haben. Die Frage ist halt immer, wie viel Power hat so ein Ding. Aber klar, wenn du sowieso außer WhatsApp und Telefonieren da nichts mitmachen willst, was interessiert dich, wie gut da drauf Instagram funktioniert? Oder wie gut deine Kamera ist? Wenn das für einen Schnappschutz ausreicht, mein Gott, ja, ist okay, wenn du damit keine iPhone-Qualität zum Beispiel erwartest oder auch groß keine Videos drehen willst oder irgendwelche Daten mit dir rumschleppen willst und das Ding als USB-Stick benutzen möchtest, warum nicht, ja?
Das ist klar, das stelle ich auch gar nicht in Frage. Da gibt es ganz bestimmt Käufer, die sowas brauchen, aber was ich halt nur...
Ja, brauchen ist die andere Frage.
Oder wollen oder sich reduzieren wollen. Wie sagt man so schön? Es kommt doch mal so ein Werbeslogan von Nike, reduce to the max.
To the max,
ja, genau. Und das wollen ja viele Leute. Und ich glaube, wenn ich jetzt nicht selbstständig wäre und im Business wäre und nur normale Kommunikation betreiben würde dann wäre das vielleicht für mich auch ein interessantes Telefon oder der Ansatz wäre interessant. Aber was mich halt so ein bisschen stört, ist halt der Preis, weil du bekommst halt schon viele Geräte, die ähnliche Ansätze verfolgen, günstiger. Das war ja nur mal ein Kritikpunkt an dem Gerät. Der technische Ansatz ist okay, aber der Preis ist ein bisschen hoch.
Ja, deswegen hatte ich ja eben auch das Qin erwähnt, schreibt sich übrigens Q-I-N, spricht sich aber, glaube ich, Qin aus. Ganz sicher bin ich mir jetzt nicht, aber so in die Richtung. Da gibt's ja diese F-Serie. Von daher, die sind auch immer einiges günstiger als jetzt das zum Beispiel Commodore. Ist halt, wie gesagt, auch ein Clamshell. Wobei Clamshell generell in dem Bereich für aktuelle Hardware bezahlt sie da auch ein bisschen was. Also aktuell in dem Sinn jetzt nicht der letzte Snapdragon, ja, weil darum geht's ja auch nicht.
Nee.
Sondern es ist halt jetzt so, die letzten 3-4 Jahre gerade auf den Markt gekommen. Ja, das ist ja da dann teilweise auch schon aktuelle Hardware. Von daher, wie gesagt, wenn man sowas sucht, gibt es Angebote, die definitiv auch günstiger sind.
Klar, genau,
da fehlt dir halt der Bezug zur Marke.
Genau.
Das definitiv. Und wie gesagt, wenn es jetzt kein Clamshell und kein Rugged und sowas sein muss, dann, wenn es da so eine Candy Bar, nee, wie hieß denn das Design damals? Irgendwas in die Richtung. Keypad Phone oder so, ja. Wenn es sowas sein kann, da kriegst du ja auch Geräte teilweise, mit Bildschirm 3,5 Zoll oder so, ja, in die Richtung, wo du auch was sehen kannst auf dem Display, auch für uns Ältere, ja, wo du was mit anfangen kannst, wo die Tasten entsprechend groß sind, ja, wo vor allem auch die Bänder hier unterstützt werden, die du hier dann auf dem deutschen Markt auch nutzen kannst mit deiner bisherigen SIM-Karte, ja, die WLAN, Bluetooth teilweise auch NFC unterstützen, also wo du dann eventuell auch mal Banking mitmachen kannst, wenn du halt dann der Quelle vertraust. Das ist ja auch nochmal so ein Thema. Ja, ob ich da jetzt meine Bankdaten in so ein Telefon reinhauen würde, was ich mir selbst irgendwo aus China hierher geholt habe, ist eine ganz andere Frage. Ja. Aber ansonsten gibt's schon, ja, ich habe mich auch mal mit dem Thema beschäftigt, wie gesagt, gibt's schon sehr schöne Geräte für einen attraktiven Preis. Und
ja,
wenn man
klar.
da, wie gesagt, zwar gerne Android auf dem Gerät hätte, aber außer WhatsApp nichts mitmachen will,
Klar.
Mein Gott, warum nicht? Da brauchst du auch kein, wie gesagt, keinen aktuellen Snapdragon, ja, oder M-Prozessor von Apple, ja. Da tut sowas auch, ja.
So ist es. Ja. Ich meine, ich habe es halt reingenommen, das Thema, weil ich halt die Marke Commodore wieder verstärkt beobachte, weil es halt auch interessant ist, was jetzt mit der Marke generell passiert. Und dass jetzt so ein Telefon rausbringen, hat mich jetzt schon ein bisschen überrascht. Passt
genau.
jetzt ja nicht also, so ganz in das klassische Line-up, wie früher einmal Commodore aufgestellt war.
Ja.
Ja. Mal gucken.
Vor allem hätte ich mir da vielleicht ein bisschen mehr Retro-Design sogar gewünscht, als das, was sie jetzt wirklich dann gemacht haben. Klar kann man da auch wieder eventuell sagen, hier die ein oder andere Anleihe oder so, die Richtung all, gerade mit dem Transparent und mit den Farben oder mit dem Blau, was ich da gesehen habe, das geht vielleicht so ein bisschen in die iMac-Richtung oder so. Okay, vielleicht, ob das Absicht war, keine Ahnung. Aber da hätte man sich können vielleicht noch ein bisschen mehr Retro-Design wünschen. Wobei, wie gesagt, das Transparent oder so ist schon, boah.
Ja, ich meine, Commodore hat ja nun auch eine lange Geschichte und auch eine lange Geschichte von Firmen, die sie ja mal übernommen hatten. Viele wissen ja auch gar nicht, dass kurzzeitig Commodore mal im Besitz der Firma Escom gewesen ist. Da hat sich ja Escom in den 90er Jahren mal mit der Marke auseinandergesetzt und die hatten ja die Vision, einen Multimedia-Rechner nochmal neu aufleben zu lassen und den Heimcomputer wieder oder diese Sparte der klassischen Heimcomputer, was ist denn heute los, neu aufzuleben. Das ging ja leider auch nach hinten los. Ne? Viele sagen, das war der Untergang von Escom, weil Escom ist ja nun nicht mehr existent, aber ich meine, Phobis ist auch nicht mehr existent und das war ja der direkte Konkurrenzkonzern zu Escom halt, obwohl Escom ja nun wesentlich kleiner gewesen ist. Aber diese beiden Marken, Phobis und Escom, die gibt es ja nun auch nicht mehr. So ist es.
Ja, bei Commodore wurden damals leider ein paar falsche Entscheidungen getroffen, aber was willst du machen? Es ist halt so, gekommen, wie es gekommen ist. Ich habe es ja in Vergangenheit auch schon angesprochen. Ich trauere Amiga und Amiga aus heute noch hinterher. Was hätte es alles Schönes werden können, aber mein Gott.
Das ist ein Konzept gewesen, was sehr interessant war. Und ich habe ja auch sehr lange, ich wiederhole mich, wir haben uns ja schon öfter mal darüber unterhalten, sehr lange mit Amiga gearbeitet. Und ich bin der Meinung, dass Amiga oder Commodore die zweite große Marke hätte werden können, neben Apple, weil sie ja ähnliche Konzepte verfolgt haben. Hardware und Software aus einem Konzern letztendlich. Und das hätte so dass der Gegenpart oder das Konkurrenzkonzept oder nicht Konzept, sondern das gleiche Konzept mit einem konkurrierenden Unternehmen werden können, dementsprechend zu Apple. Die hatten ja nun sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten. Letztendlich auch die damalige Chip-Architektur, die Motorola-Geschichte, das war ja alles auf gleicher Ebene aufgebaut, das Ganze. Aber es ist ja nun mal alles anders gekommen. Gut, das dachte sich Dell auch. Dell hat jetzt einen offiziellen MacBook Neo Konkurrenzrechner auf den Markt geworfen. Und sie haben es auch, oder sie bewerben es auch aktiv damit. Also sie gehen auch aktiv mit in die Werbung hinein, was in den Staaten wohl auch gut funktioniert aufgrund des ebenbürtigen Preises von 700 US-Dollar. Aber in Deutschland und Europa kostet dieses Gerät in der Startkonfiguration 1050 Euro. Und das ist natürlich nicht konkurrenzfähig, zumindest nicht, wie gesagt, in Europa.
Ja, man muss mal abwarten, wie lange noch.
Kommen wir auch noch zu. Aber ich glaube nicht, dass das MacBook Neo auf solche Preise einsteigen wird. Das wird sich Apple wahrscheinlich hoffentlich nicht trauen, das so anzuheben, obwohl, wenn sie dazu gezwungen sind, in Anführungsstrichen aufgrund der Marktsituation, Speicherkrise etc., wird denen früher oder später auch nichts anderes übrig bleiben. Aber wie gesagt, das soll jetzt das Konkurrenzprodukt sein. Wie gesagt, Konkurrenzprodukt ist immer so eine Sache. Das haben ja aktuell auch schon viele andere versucht, Acer etc. pp.
Ja, aber die Preisgestaltung ist schon, also gerade USA, Europa.
Ja, da habe ich auch wieder tolle Berichte gelesen. Ja, was interessiert Dell den Markt außerhalb der Staaten? Ich glaube, wenn sie den Markt außerhalb der Staaten nicht hätten, dann wäre das schon ein großer Anteil für Dell und auch ein großer Markt, der ihnen fehlen würde. Also allein, was bei uns in der Universität los ist, wie da das Zeug vorhanden ist und was da bei Dell gekauft wird, das ist schon eine Menge. Also von daher glaube ich nicht, dass Dell auf den europäischen Markt verzichten kann oder dass der europäische Markt Dell egal ist. Das darf man nicht unterschätzen. Aber gut. Manchmal hauen da Leute irgendwelche Statements raus, die so ein bisschen unreflektiert sind. Gut. Das nächste Statement, was Tim Cook rausgehauen hat, ist hoffentlich nicht unreflektiert gewesen, weil es gab da nämlich ein Wall Street Journal Interview und da kamen relativ klare Worte und Tim Cook hat gesagt, dass er Preiserhöhungen jetzt nicht mehr ausschließen kann und dass die dementsprechend kurz vor der Tür stehen. Konkrete Produkte und Preiserhöhungen in Zahlen wurden so noch nicht genannt und Termine auch noch nicht, aber mehr oder weniger wurde in dem Interview klar kommuniziert, dass Preiserhöhungen stattfinden werden. Schuld daran ist die aktuelle Speicherkrise. Wir haben ja schon immer das Ganze spekuliert. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, dass Apple die Preise auch erhöhen werden muss. Ich persönlich bin davon ausgegangen, dass es noch ein bisschen länger dauert, das Ganze.
Ja, okay. Ich denke, Apple steht da nicht nur beim Speicher unter Druck, sondern wir hatten das Thema auch mal kurz angesprochen. Ich denke auch, selbst die M-Prozessoren werden teurer werden. TSMC hatte ja auch schon gesagt, sie brauchen mehr Geld im Prinzip. Sie stehen da unter Druck und werden da auch mit ihren großen Kunden nochmal in Verhandlungen treten müssen. Und ich denke, da wird auch sich was getan haben, weil einfach aufgrund der Situation, dass TSMC in dem Bereich halt schon ja im Prinzip die Kapazitäten am Markt hat und da sehr viele Anfragen da sind, ja, und Kapazitäten können halt nur einmal verkauft werden, ja. Und Apple hatte sich zwar über ihre Verträge da entsprechend Kapazitäten gesichert und ja auch vertraglich zugesichert, auch zu den Konditionen, aber wenn da Nvidia, Intel, ja, und AMD an der Tür klopfen und nochmal Chips produziert haben wollen, kann man sich das natürlich auch raussuchen, ja, wo bleibt halt mehr hängen, ja. Und ich denke, auch da steht Apple unter Druck, Preise oder mehr zahlen zu müssen.
Ja, klar.
Und da kommt natürlich eins zum anderen, plus die komplette andere Kette ja auch noch. Ja, es ist ja nichts günstiger geworden, im Prinzip. Und wird jetzt demnächst auch nochmal teurer werden. Also von daher, dass wir bis jetzt so, ja, ich will jetzt nicht sagen Glück hatten, aber dass Apple aufgrund ihrer Struktur und dem Geld, was sie eh schon verdienen, da das halt ein bisschen abfedern konnte bis jetzt, okay, ja, nehmen wir gerne mit. Aber dass das nicht ausbleibt und Apple da trotz der Zahlen, die sie schreiben, das nicht endlos schlucken wird, konnte man, glaube ich, auch sich schon denken. Ich bin nur mal gespannt, um wie viel die Preise angehoben werden. Das dann sich irgendwo in der 100-Dollar-Ecke bewegt oder ob wir da über 500 sprechen. Ja, das ist halt das Interessante eigentlich eher daran. Weil je nach Konfiguration und auch was dann oder welche Produkte wie betroffen sein werden, ja, wie gesagt, ob ein iPhone von jetzt auf gleich gerade die Standard-iPhones 500 Euro teurer werden, das ist eine Sache, aber wie gesagt, da glaube ich eigentlich eher nicht dran. Und wenn wir uns da in einem 100-Dollar-Bereich bewegen, sagen wir bis maximal 200, tut das weh, gar keine Frage. Da wird auch der eine oder andere wahrscheinlich wirklich dann ernsthaft überlegen, ob das nochmal ein iPhone sein muss oder oder ob es das iPhone sein muss oder vielleicht dann nicht doch der Standard oder eventuell ein E oder ab, wenn man vielleicht doch zu Android wechselt. Wie gesagt, wird der eine oder andere sicher tun. Aber was bedeutet das dann halt für den Rest der Palette? Ja, wir haben ja schon gesehen, dass es bestimmte Konfigurationen im Einstieg nicht mehr gibt, wo ja dann über die Konfiguration an sich quasi eine Preiserhöhung stattgefunden hat.
Ja.
Nicht jetzt speziell an dem Produkt oder an der Konfiguration selbst, aber durch den Wegfall der kleineren einfach. Ja, du musst mehr Geld ausgeben. Und da muss man halt mal gucken, was das dann bedeutet, ja, mit den nächsten Produkten, die dann kommen. Ich fand es ganz gut, dass es jetzt Tim Cook noch gemacht hat. Deswegen mal gucken, was jetzt an neuen Produkten kommt oder ob wir wirklich bis September noch mal warten, bis die iPhones kommen. Wie gesagt, dann hat er es jetzt mal rausgenommen, ja, und den Schuh muss ich halt Thanos erstmal nicht anziehen. Aber wie gesagt, welche Produkte wann kommen, zu welchen Preiserhöhungen?
Nee, wurde ja nicht kommuniziert. Ja. Wird man dann halt auch sehen. Und ich meine, Apple hat jetzt einen Vorteil. Es wird jetzt erstmal das iPhone Fold oder iPhone Ultra vorgestellt. Da haben wir ja sowieso kein Preisgefüge, weil das Gerät ja so noch nie existiert hat in der Form. Also von daher kann man das schon mal ganz gut unterbringen. Interessant wird es dann halt, wenn das 18 Pro vorgestellt wird oder Pro Max, weil da kennen wir halt die Vorgängerpreise. Ne?
Ja, einmal klar. Wie gesagt, deswegen 100, 200, 500 Euro. Ja, die Frage, wie viel wird es, ja? Wie ist die Preisspanne?
Ja.
Welche Konfigurationen kommen, ja, beziehungsweise zu welchen Preisen? iPhone Fold, schwierig. Wie du es schon gesagt hast, wir hatten das Produkt noch nicht, aber wir haben andere Produkte.
Konkurrenzprodukte.
Auch in dem Segment auf dem Markt,
ja, ja, klar.
Wo wir ja seit Jahren wissen, wie die Preise stiegen, beziehungsweise wie sie sich preislich entwickelt haben. Wenn da jetzt, wie gesagt, Apple, wir sagen ja auch immer die Apple Tax, ja, vergleichbare Produkte bei Apple kosten halt ein paar Euro mehr. Da wissen wir schon mal, ja, die machen wahrscheinlich nicht den 1:1 Preis zu Samsung zum Beispiel, um mal da zu bleiben, sondern es wird ein paar Dollar mehr kosten. Nur wenn die ein Tausender teurer sind, zum Beispiel als Samsung. Sorry, aber das also kann Tausender, auch Apple kann sich das nicht erlauben.
Naja, also Tausender klingt schon sehr utopisch. Also da muss, das glaube ich jetzt nicht. Also ich glaube.
Nein, ich sage ja, aber so als ne, mal reingeschaut, wenn die mit einem Tausender mehr kommen würden als das Fold zum Beispiel, das funktioniert nicht. Sorry.
Also ich gehe schon davon aus, dass sie teurer sein werden als Samsung. Davon gehe ich fest aus. Aber dass das jetzt in solche Höhen schnellen wird wie 1.000 Euro, das glaube ich nicht. Ja, sagte er am 21.06.
Es ist halt die Frage, was passiert halt mit dem nächsten Fold?
Von Samsung?
Ja.
Ja gut.
Wenn die da jetzt auch nochmal 300 draufhauen oder so?
Ja, ja, eben. Das ist es ja. Ich meine, die auch wenn sie selbst Halbleiter produzieren, trotzdem stecken sie ja in dem Problem drin letztendlich. Ja. Also von daher werden die auch dementsprechend das Gerät preislich anheben müssen. Mehr oder weniger. Ja, es ist spannend, ne?
Deswegen, wenn dann, selbst wenn, das ist ja alles hypothetisch, was wir jetzt hier gerade sprechen, aber selbst, stell dir vor, die würden oder wären gezwungen, das Fold $300 teurer zu machen. Und dann kommt jetzt Apple raus mit ihrem Fold, ja, und das ist 200 teurer als Samsung, ja. Das sind ja 500 zu dem Vorgänger. Du hast aber da nur die 200, weil Samsung ja gerade seine Preise erhöht hat, ja. Also das ist echt ganz schwierig, ja.
Ja.
Deswegen, also für mich interessanter sind eigentlich die bestehenden Produkte am Markt. Gerade wenn du dann auch ein Prozessor-Upgrade siehst, ja, zu dem M5, wie viel wird das letztendlich eventuell wirklich bedeuten an Preiserhöhung? Wenn überhaupt eine kommt, ja, weil wir wissen ja noch nicht mal, ob alle Produkte wirklich betroffen sein werden. Es kann auch sein, dass Apple sagt, wir müssen da ein bisschen quersubventionieren. Wir können uns das jetzt bei unserem Standard-iPhone nicht so erlauben, wie vielleicht bei den Pro-Modellen, wie bei dem Fold oder wie bei einem MacBook. Sondern wir können das iPhone maximal $150, ja, vielleicht teurer machen. Ja, wobei ich noch sagen würde, selbst das ist schon sehr viel Geld.
Ja.
Da können wir nur 150, beim MacBook machen wir mal 250 draus. Ja, Fold ist ein neues Produkt. Das machen wir mal ein bisschen teurer als das Samsung, ja, aber insgesamt zu dem, was wir ursprünglich kalkuliert haben, ist das vielleicht auch wieder 500, ja, oder 700, keine Ahnung, ja. Mac Pro haben sie ja eh gestrichen.
Ja.
Ja, dann fällt wahrscheinlich nicht nur aufgrund der Preisgestaltung, sondern auch der Verfügbarkeit einfach der Chips nochmal irgendwo eine kleine Konfiguration weg. Du musst dann eh schon wieder zum nächstgrößeren dann greifen, beziehungsweise das neue Einsteiger ist halt, keine Ahnung, das erste Upgrade vom Vorgänger oder so, ja. Das wird interessant. Wie gesagt, das Fold, mein Gott, das ist ein neues Produkt, ja. Jenseits, das sage ich schon oft genug, jenseits von Gut und Böse für mich, ja. Ja, das kann von mir aus für $4,000 kommen, aber gerade die anderen Produkte, ja, das wird halt spannend zu sehen, was da wie kommt.
Ja, das wird sehr spannend. Und was mir jetzt noch gerade so aufgefallen ist, wo wir gerade über Konfigurationen gesprochen haben, die es halt nicht mehr zu kaufen gibt, offiziell von Apple. Da gab es ja so auf der WWDC so eine Hands-on-Area, wo sie einige KI-Produkte vorgestellt haben oder Möglichkeiten mit KI Dinge zu erledigen. Alles ganz toll, so eine Hands-on-Area. Und da gab es ja auch viele Berichterstattungen von dieser Area. Und da stand halt ein kleiner Mac Studio Cluster. Und es wäre ja realistisch gewesen, dort auch einen Cluster abzubilden, den man derzeit auch kaufen kann. Aber was hat Apple gemacht? Sie haben dort 4 Mac Studios hingestellt in der 512 GB Arbeitsspeichervariante. Das ist ja schön, dass es das mal gab. Das Ding gibt es aber derzeit nicht zu kaufen. Und man weiß nicht, ob das zeitnah auch wieder zu erwerben sein wird. Mit M6 zum Beispiel dann in der nächsten Ausstattung. Also ist das doch...
Zu welchem Preis?
Gut. Preis ist in dem Fall sekundär, in Anführungsstrichen, aber sie zeigen da ein Szenario, was so gar nicht abbildbar ist für den Kunden, weil die Geräte kann man halt nicht erwerben. Und das fand ich halt ein bisschen merkwürdig. Dann hätte man auch das dorthin stellen müssen, nach meiner Meinung, was derzeit am Markt verfügbar ist. Also das 96 GB Gerät ist, glaube ich, die Maximalkonfiguration aktuell. Und das hätte man dann im Cluster betreiben müssen. Weil da werden ja dann Sachen gezeigt, die ein Anwender, egal wer da noch so viel Geld hat, gar nicht kaufen kann. Zumindest nicht regulär, sondern nur im Zweitmarkt. Und ich glaube, wer so ein Gerät hat mit 512 GB, der wird es auch nicht verkaufen, weil er das wahrscheinlich auch braucht. Und er ist froh, dass er das Gerät hat. Aber gut, das fand ich ein bisschen merkwürdig, dass man da halt so Geräte hingestellt hat. Weil das bildet halt nicht im Moment die Realität ab. So, dann habe ich da so ein kleines Zwischenthema, um mal zu zeigen, wie absurd im Moment der SSD-Markt ist. SanDisk hat eine neue SSD vorgestellt, eine neue NVMe-SSD aus der Optimus-Serie. Optimus ist jetzt die High-End-Serie bei SanDisk, nämlich die GX Pro 850P wie Paula. In der 8-Terabyte-Version. Das ist eine Platte, die lizenziert ist für die PlayStation 5 oder generell für die PlayStation 5. Sie trägt auch auf dem Kühlkörper das PlayStation-Logo und fairerweise muss man dazu sagen, da liegen dann auch noch Lizenzgebühren drauf, dass SanDisk halt dieses Logo verwenden darf und dass es halt ein lizenziertes Produkt ist, speziell kompatibel mit der PlayStation 5. Letztendlich ist es eine ganz, in Anführungsstrichen, eine normale NVMe-SSD mit wesentlich mehr Performance und halt getestet mit der PlayStation 5, dass da Kompatibilität besteht und halt auch eine Freigabe von Sony erfolgt ist. Das muss man dazu sagen, also in dem Preis sind halt auch Lizenzgebühren inkludiert. Aber dieses gute Gerät kostet derzeit Listenpreis SanDisk 3033,99 €. Und das zeigt halt im Moment, in welche absurden Preisregionen derzeit die SSDs unterwegs sind. Tja, das muss man können und wollen.
Ja, vor allem wollen, ja.
Also wollen tue ich viel, aber ich könnte es derzeit auch nicht jetzt mit 3.000 € für eine SSD
auf die Tiefe. Selbst wenn ich es könnte, würde ich es nicht wollen. Bin ich verrückt und unterstütze sowas? Nein, sorry. Auch bei den Videospielkonsolen sind die Datenmengen ja immer größer geworden. Wenn du da mehr als nur COD oder so installieren willst, bist du ja eigentlich darauf angewiesen, auch eine entsprechend große SSD im Gerät zu haben. Also so viel mehr, wenn du mal überlegst, was eine PS5 Pro kostet, ja, und dann hast du da so Preise, die da ausgerufen werden, nur für eine SSD.
Ja, natürlich muss man fairerweise dazu sagen, eine 8 TB SSD war auch zu normalen SSD-Preisen immer noch teurer als so die gängigen 1 bis 2 TB, weil das so diese Butter- und Brot Größen gewesen sind, in Anführungsstrichen. Mhm. Aber trotzdem, das ist ja jetzt natürlich ein preislicher Hammer und ich bin mal gespannt, wie viel Samsung SanDisk davon verkauft. Das wird wahrscheinlich nicht so viel sein.
Ja, wahrscheinlich nicht an an PlayStation-Besitzer. Wahrscheinlich eher nicht. Aber ansonsten wird es da schon einen oder anderen geben, der sich da so eine Riegel oder zwei auch mal gönnt, weil er es braucht.
So ist es. So, dann gibt es noch ein kleines Thema von unserem lieben Freund aus den Staaten, den Mr. Trump. Ich hoffe, die Ironie habe ich stark genug markiert. Der hat nämlich mal wieder Dinge rausgehauen, die er eigentlich gar nicht raushauen sollen, mehr oder weniger, weil es gab noch von Apple dazu und von Intel dazu kein offizielles Statement. Es gab dazu einen Wall Street Journal Bericht, der das alles mehr oder weniger so kommuniziert hatte, aber von den Firmen an sich gab es noch keine offizielle Stellungnahme. Und Trump hat da mal wieder was auf seinem eigenen Netzwerk rausgehauen und hat gesagt, ja, Intel und Apple arbeiten zusammen und die Chips kommen dementsprechend demnächst aus Amerika. Das mag ja alles stimmen, aber man sollte doch nicht Dinge raushauen, die nicht hundertprozentig offiziell von beiden Parteien als bestätigt erklärt worden sind. Und außerdem ist das auch komplett nicht richtig erklärt, weil er hat das so global gefasst. Es werden wahrscheinlich einige Chip-Reihen aus den Staaten kommen, aber nicht das komplette Produktportfolio. Gut, das nur so am Rande. Ich bin immer wieder erstaunt, was er so von sich gibt.
Alles Mögliche.
Und 99,9% davon ist nicht immer optimal. Das ist jetzt mal vorsichtig.
Das hast du noch schön gesagt.
Ja, ich weiß ja nicht, wer hier alles so mithört.
Vielleicht willst du doch mal in die USA einreisen. Ne?
Ich habe da jetzt kein großes Verlangen, ehrlicherweise. Anderes Thema. Lass uns mal über iOS 27 sprechen, und zwar der Home-App. Da gibt es jetzt nämlich eine Möglichkeit, Geräte, die Meta unterstützen.
Meta?
Meta, M-A-T-T-E-R. dass man den Stromverbrauch jetzt auslesen kann. Natürlich müssen sie dann auch den aktuellen Meta-Standard unterstützen, die jeweiligen Geräte, also die klassischen Zwischensteckdosen etc. pp. Und da kann man halt den Stromverbrauch auslesen. Und was so ein bisschen merkwürdig ist oder was Apple schon immer gerne gemacht hat, sie picken sich aus den verschiedenen Standards. Also Meta ist ja ein Standard, der sich immer weiterentwickelt und der verschiedene Versionen hat. Der aktuelle Standard ist 1,5. Aber sie schöpfen sich oder sie picken sich aus den verschiedenen Standards verschiedene Funktionen raus und unterstützen nicht den kompletten Feature-Umfang von den jeweiligen Versionen. Das heißt, dieser Strommessstandard oder diese Strommessfunktion, der stammt aus Version 1.3. Also das ist so ein Cherry-Picking aus den verschiedenen Versionen und keine Meta-Version wird vollständig unterstützt vom Feature-Set her, sondern immer nur Teile aus den jeweiligen Meta-Feature-Set. Und das finde ich schon mal sehr fragwürdig. Also, na gut. Nun haben wir halt die Möglichkeit, den Stromverbrauch auslesen zu können. Finde ich persönlich sehr interessant und sehr wichtig, weil das kann ja schon mal dazu führen, dass man eventuell Stromfresser identifiziert. Obwohl es gibt auch Zwischenstecker für ein Apple und ein Ei, da kann man das halt auch machen. Ja. Aber es ist halt interessanter, wenn man das dementsprechend in der Home-App aufbereitet bekommt. So, und dann gab es noch bei 9to5Mac mit dem Herrn Mike Rockwell ein interessantes Interview zum Thema Siri und Siri AI, warum das Ganze so lange gedauert hat. Ja. Das kann man jetzt ganz schnell zusammenfassen. Sie hatten in der ersten Entwicklungsphase versucht, die damals aktuelle oder noch aktuelle Version zu erweitern mit einer ganz normalen Erweiterungsgeschichte, Produktweiterentwicklung etc. Und das hat halt nicht den Standards entsprochen, die sie halt gerne gehabt hätten und auch nicht der Qualität entsprochen, die sie gerne gehabt hätten. Und das haben sie dann halt alles komplett verworfen und dann gesagt, alles Bullshit, wir machen das komplett neu. Und sie haben das halt dann dementsprechend von Grund auf neu entwickelt. Und deswegen hat das alles so lange gedauert. Das ist jedenfalls die offizielle Aussage von Apple. Tja, so ist das. Werden wir ja im Moment in Europa sowieso noch nicht bekommen.
Was gerade sagen, ja.
Aber ich bin echt gespannt, ob es da irgendwann einen Einigungsprozess gibt oder wie schnell sie sich da einigen werden. Dass es letztendlich nach meiner Meinung eine Einigung geben muss, liegt eigentlich auf der Hand. Nur die Frage ist, wie viel Kompromisse schlagen die jeweiligen Parteien oder müssen die jeweiligen Parteien einschlagen? Also wie viel Apple und wie viel die Europäische Union? Das ist die Frage. Ne? Da bin ich gespannt.
Und vor allem, auf welchen Kompromiss würde sich die Kommission halt einlassen?
Ich glaube, die sind da eher so ein bisschen auf ihrer Hardliner-Position unterwegs. Ja. Es sei denn, Apple bietet sehr gute Argumente und zeigt halt denen einen Weg auf, der für beide, also der für auch für die Europäische Union, tragbar ist. Das ist halt auch die Frage, ne? Ich denke, sie hätten sich halt wesentlich besser miteinander unterhalten müssen und besser verhandeln müssen. Aber ich glaube, da sind sie beide so ein bisschen bockig unterwegs. Vielleicht Apple sogar mehr als die Europäische Union. Ja. Schauen wir mal, was passieren wird. Und dann gab es auch noch ein Statement, warum WatchOS 27 so stark nach unten hin abgeschnitten hat und so stark die Zöpfe kompatibilitätstechnisch abgeschnitten hat, Stichwort Wegfall von alten Apple Watches, die halt gar nicht so alt sind, prominent. Das Beispiel, was immer sehr stark herangeführt wird, ist ja die Ultra 1. Das verstehen ja sehr viele nicht. Und da gab es halt eine Aussage, dass die gewachsenen Hardware-Anforderungen dementsprechend an die Uhr das nicht mehr tragen, das ganze Konzept. Und Siri AI soll halt nahtlos funktionieren und genauso gut funktionieren wie halt auch auf dem iPhone. Und deswegen haben sich dazu entschieden, wirklich nur die leistungsstärksten Geräte am Start zu haben. Und das war ja auch das, was ja schon von uns spekuliert worden ist, dass halt die Anforderungen zu groß sind. Und deswegen da Zöpfe abgeschnitten worden sind. Ja, ist halt leider so.
Ja.
Tja, und dann gibt es noch Neuigkeiten zum iPhone Air der zweiten Generation, was ja dann dementsprechend irgendwann kommen wird. Viele haben gesagt, dass wir dementsprechend keins sehen werden. Das wurde ja auch mal wieder diskutiert. Und Es wird aber ein zweites geben. Das waren ja auch eigentlich immer die letzten Gerüchte, dass Apple noch an einem zweiten Gerät festhalten wird und dass auf jeden Fall noch ein zweites Gerät kommen soll. Zeitpunkt soll Anfang 2027 sein. Und es soll im Endeffekt damit die Probleme in Anführungsstrichen ausgemerzt werden, die wir halt bei der ersten Generation haben. Es soll wesentlich bessere, effizientere Komponenten bekommen, Stichwort Stromverbrauch. Ein größerer Akku soll reinkommen, minimal größer, um halt auch das Gerät nicht von der physischen Bauform größer zu machen. Und es soll eine zweite Kameralinse reinkommen für also eine Ultraweitwinkel oder ein Ultraweitwinkelobjektiv. Und das sind ja eigentlich die zwei großen Kritikpunkte gewesen. Das Objektiv und halt dementsprechend die Akkulaufzeit, obwohl das hat sich auch eigentlich so ein bisschen relativiert, weil so schlecht ist die Akkulaufzeit ja gar nicht.
Genau.
Großes Problem ist halt die Kamera letztendlich. Und wenn diese Sachen halt ausgemerzt sind, Kamera und Akku, ist das vielleicht auch ein interessantes Gerät für mich. Mal gucken.
Okay.
Naja, man muss halt gucken, in welchem Preisgefüge das unterwegs sein
wird. Ja, die Frage ist halt, kommt's dann wirklich auf Anfang 27? Weil
das
die Gerüchte gab es ja auch schon, dass es halt oder jetzt in diesem Zyklus kein Update gibt. Wie gesagt, wir zögern beziehungsweise halt wahrscheinlich jetzt erstmal Pros und Fold und dann im Anschluss der Rest. Wäre ja okay. Von daher mal gucken. Ja. Also ich würde mich über ein Update freuen, was ja auch passieren könnte, stillschweigend einfach gar nichts mehr. Ja. Wäre eigentlich schade drum, aber wir haben ja gesehen, wie erfolgreich die Wettbewerbsgeräte gelaufen sind. von daher würde mich jetzt so ein stillschweigendes, gar kein Update mehr jetzt auch nicht überraschen. Aber ich hoffe, dass Apple dem Ganzen nochmal eine Chance gibt und vor allem, wenn die Verbesserungen wirklich kommen, gerade im Bereich Kamera, dann würde ich mir vielleicht noch die eine oder andere spezielle Lösung an Third-Party MagSafe-Batterie dafür wünschen, ja, die das optisch ein bisschen mehr ausreizt oder besser passt als das, was wir bisher teilweise gesehen haben. Und dann wäre das eigentlich ein sehr schönes Gerät, ja.
Ein Punkt habe ich überlesen. Es ist angeblich schon in einer fortgeschrittenen Testphase, das Gerät. Also angeblich ist es nur noch eine Frage der Zeit, dass es halt kommt und ist nur noch eine Terminierungsgeschichte. Und
also würde mich freuen, wenn wir alle jetzt in dem Zyklus auch wieder ein Update sehen würden.
Ja. Ich meine, man hat ja auch gesehen, dass eigentlich, es gab ja da auch Statistiken von der Zahl der angemeldeten Geräte in den jeweiligen Funksystemen. Da gab es ja dementsprechend Auswertungen, da hatten wir auch mal drüber gesprochen, dass es zum Beispiel in den Staaten einigermaßen beliebt ist, das Gerät, und gar nicht so unbeliebt ist wie in Europa. Ne? Und hier hat man halt gesehen, dass die Geräte sich nicht so gut verkaufen und da gab es ja schon wahnsinnig gute preisliche Angebote. Bei Amazon war das Ding ja teilweise zu Schleuderpreisen unterwegs, jetzt im Kontext zu Apple, also für Apple-Verhältnisse war das schon wahnsinnig günstig unterwegs. Ich meine, es ist ja ein aktuelles Gerät. Und wie gesagt, ich habe jeden dazu geraten, wer auf den Preis achten muss und ein aktuelles Gerät haben will von der Leistung, der sollte sich mal mit den Amazon-Angeboten bezüglich des iPhone Airs auseinandersetzen. Ja. So, das ist das. Ich bin gespannt.
Ja, kann man sein, ja.
Und ich meine, das iPhone 18, das soll ja halt auch erst im nächsten Jahr kommen, auch 27. Vielleicht wird das halt zeitgleich vorgestellt. iPhone 18 mit dem iPhone R 2, dass das halt so in einem Vorstellungsprozess dargestellt oder präsentiert wird. Und dann müsste ja auch dann irgendwann mal das E-Modell rauskommen. Das Update für das E-Modell. Dass die drei Geräte dann gleichzeitig präsentiert werden. Wäre auch eine Idee. Ja. Und das Fold und das Pro und das Pro Max, die halt dann auch zusammen, also dass man da eine Differenzierung fährt. Ja. Schauen wir mal. Dann sind wir schon durch mit der Sendung. Meine Güte.
Ja, passt auch ganz gut zu den Temperaturen hier drin.
Ja. Tropft das Wasser schon von der Decke runter.
Das jetzt nicht, aber es ist äußerst angenehm hier.
Ja, mein Gott.
Also wenn schon nur rumsitzen unangenehm ist, ja.
Zu meinen stärksten jugendlichen Aktivitäten hörte immer auf Konzerten in irgendwelchen Stadthallen oder irgendwelchen Jugendclubs unterwegs zu sein im Hochsommer. Und wenn da das Wasser von der Decke tropfte, dann wusste man, dass es warm war. Das Kondenswasser.
Lecker.
Ja, hat man den. Das ist aber öfter passiert im Hochsommer. So war das halt. Ja. So ist das. Gut, dann werden wir das Ding doch mal langsam dicht machen. Es sei denn, du willst noch über irgendwelche andere Dinge sprechen, wie Autos oder sowas.
Nö. Ich würde mich wahrscheinlich eher jetzt mal abkühlen gehen. Ja. Autos? Was wolltest du über Auto? Ich bin heute auf der Autobahn sehr langsam von einem Porsche GT3 überholt worden. Mhm. Der war nicht wesentlich schneller als ich. Und an der Stelle war keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Der Verkehr hat es eigentlich auch zugelassen, dass er schneller fährt, aber ich denke, der hatte eher so seine Tankrechnung im Blick. Oder war halt gemütlich unterwegs, das kann natürlich auch sein.
Du musst ja auch nicht immer schnell mit einem Porsche unterwegs sein. Der ist ja bei jeder Geschwindigkeit angenehm.
Sorry, aber wenn ich den, also, geklungen hat der Ast rein, sorry, also das, da kannst du wirklich nicht sagen. Aber wenn ich den doch fahre, dann will ich den doch auch mal. Also sorry, weiß aber ich wenn ich nicht. Die Möglichkeit hätte, auf einer unbegrenzten Autobahn, wo die Situation es auch zulässt, dann würde ich den auch definitiv schneller fahren.
Ja, du weißt doch immer, wie es ist, ist doch immer schön, wenn man die Option hat und man weiß, dass man es kann, aber man muss es ja nicht unbedingt.
Ja, okay. Ja. Beim GT3 gehe ich mal nicht davon aus, es ist der Daily. Von daher. Wie gesagt, vielleicht war man auch ein bisschen gemütlicher unterwegs heute. Das kann ja auch sein. Aber ja, also ich fand es schon amüsant, dass er, wie gesagt, mich nur unwesentlich schneller überholt hat. Ja, der war halt gemütlich unterwegs. Kann man auch mal machen. Es ist ja Sonntag, ne?
Ah ja,
aber trotzdem ein schönes Auto. Also
ich habe mich ja schockverliebt in den neuen A6 Allroad. Das ist ja ein tolles Fahrzeug. Ich glaube, das haben wir schon offline letzte Woche besprochen oder halt nicht on-air besprochen. Ja, es gibt so Fahrzeuge, die sieht man in ihrer Präsenz, in ihrem Design und dann hat man sofort so eine Schockverliebtheit. Das Ding gefällt mir sehr, sehr gut. Ich war eigentlich nie so Fan der Allroad-Serie. Nee, ne?
Wäre eigentlich so mein Go-To immer gewesen.
Ja, aber das war echt ein schönes Fahrzeug, ja.
Weil gerade der Unterschied in der Sitzhöhe ist ja nicht so viel anders als bei dem Standard.
Mhm.
Was, wie sind 4 Zentimeter, 3 Zentimeter?
Keine Ahnung.
Ich glaube, sowas halt, in die Richtung.
Ja.
Und gerade auch mit den schwarzen Akzenten oder so hat mir das eigentlich schon immer besser gefallen als der Standard. Plus, wie gesagt, nochmal das ganz kleine Plus da an Sitzhöhe oder so, was ja für wenn man älter wird, ja auch nicht so
für viel. Für ältere Herrschaften, wie wir es sind, ja. Was ich interessant, ich weiß nicht, ob es den noch gibt, aber es gab mal einen Octavia Scout. Das war ja im Endeffekt auch so ein höhergelegter Octavia. Ähnlich wie der Allroad, sage ich jetzt mal, nur halt in einer anderen Klasse, weil Octavia ist halt kein A6 letztendlich, ganz klar. Aber der hat mir auch sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt, den Scout. Den gab es halt mal. Nicht, dass ich wüsste. Ja, aber der hat mir auch sehr gut gefallen. Ja? Aber mit dieser ganzen Kombi-Geschichte, hochgelegte Kombis, da hat ja eigentlich die Firma Subaru damals ihren Durchbruch gehabt, in Anführungsstrichen. Ne? Die haben ja damit angefangen, ganz normale Autos, die man so eigentlich gar nicht als Geländefahrzeuge, als Allradfahrzeuge kennt, einfach reinzubasteln, so ein Kombi hochgelegt oder dieser Subaru Duster, so ein Kleinwagen, sah aus wie ein Polo in Anführungsstrichen, haben sie dann hochgebockt und Allrad reingebaut. Ich glaube, die haben das so ein bisschen angefangen, diese ganze Geschichte. Relativ herkömmliche Fahrzeuge.
Und Allrad, wo hat es uns hingeführt?
SUVs.
Aber da haben wir, ja.
Was ja auch nicht so, ich sag ja immer, es gibt SUVs und SUVs. Ne?
Ja, es hat ja auch seinen Grund, warum dieses Segment so gewachsen ist. Aber das hätte man auch anders lösen können als Automobilhersteller, aber ja, naja.
Und es ist ja auch angenehm, damit unterwegs zu sein von der Höhe her. Das ist nun mal so.
Ja, aber wie gesagt, das hätte man auch anders lesen können. Das muss jetzt nicht so das sein, was man heute quasi als Standard hat, ob du jetzt über die über klein, kompakt, ja, gehst, ja, dass du halt immer diese SUV hast, sondern du hast doch früher in der alten A-Klasse hochgesessen. Du
wolltest gerade
in der E-Klasse höher sitzen.
Ja.
Das war ja auch mit so einem Grund damals, als es ja dann den Wechsel gab im Modell der A-Klasse halt hin zu dem, was wir halt heute kennen.
Ja, hat ja mit der A-Klasse gar nichts mehr zu tun im ursprünglichen Sinn. Ja,
genau.
Ja.
Dass da halt viele ältere Käufer, ja, da hat man halt gesagt, kauf eine B-Klasse. Oh, 6-7 übrigens, meine Hände gerade, egal. Hm. Da hat man halt auch viele Käufer damals verloren, die sich dann nach was anderem umgeguckt haben. Ja, und heute, wie gesagt, ist eigentlich SUV das Totschlagargument, ja, in der Richtung. Egal bei welchem Hersteller, ja, oder auch, wenn du mal guckst, über die verschiedenen Fahrzeugklassen oder Größen hinweg halt, verkauft sich da mittlerweile? Ja, es gibt Hersteller, die haben sich darauf wirklich spezialisiert, die haben kaum noch was anderes im Angebot. Mein Gott, was will man da? Ich glaube nicht, dass man sich da aufregen muss. Man kann, ja, man muss es nicht. Ich habe mich mittlerweile mit der Situation abgefunden. Es gibt ja noch andere Fahrzeuge auf dem Markt. Ja, also von daher, es ist noch nicht tot, ja, aber ja. Man muss sich ja nur die Zulassungszahlen angucken, also von daher.
Ja.
Der Markt hat gesprochen, ne?
Der Markt hat gesprochen, ja. Und Angebot regelt, oder Nachfrage regelt das Angebot letztendlich, ne?
Hm.
Ich meine, wenn man VW anschaut, ganz am Anfang hatten die ein SUV im Sortiment und das war der Touareg und der war schweineteuer und dann später haben sie dann nachgelegt Tiguan, T-Roc. Und haben dann in jeder Preisklasse mehr oder weniger ein SUV rausgebracht.
Nicht vergessen. Ja,
ja, genau.
Guck mal, wo die heute auch preislich liegen. Was zahlst du denn heute für einen Tiguan? Und das war früher auch mal ein kompakter. Ja, also.
Ja.
Aber das ist ja generell. Guck doch mal, was du heute für einen Golf bezahlst. Wir haben das ja auch schon öfter angesprochen. Wir sind jetzt, wie gesagt, wir haben eigentlich unseren Blog, alle unsere Sendungen ja schon rum. Deswegen, das ist ja mittlerweile dann quasi
Postshow, veröffentliche Postshow.
Genau, die Postshow, die wir hier gerade machen unter uns, ja. Deswegen guck doch mal, was heute ein Golf kostet, ja. Auch kannst du sagen, du kriegst heute viel mehr Auto fürs Geld. Klar, trotzdem ist das kein, in dem Prinzip, was früher ein Golf war, auch vom Einstiegspreis her, das kannst du ja nicht mehr miteinander vergleichen. Und dieses Totschlagargument, ja, du kriegst heute viel mehr Geld fürs Auto und guck mal, was da an Technik drin ist. Klar, du hast auch die Vorgaben, ja, die heute ein Auto mitbringen muss an Sicherheitsausstattung, ganz klar. Nur bei einem Auto, was du in diesem Scale produzierst und wo das, wie gesagt, ja eine ganz klare Vorgabe ist, was als Standard in diesem Auto drin sein muss, musst du da nicht mittlerweile so ein riesen Auto, ja, zu so einem Preis bauen. Und im Vergleich, wie gesagt, auch gerade zu wenn man mal guckt, wie sich der Polo über die Jahre entwickelt hat, ist die Autos sind alle größer geworden. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Man hat sich ja auch mittlerweile an die Größe gewöhnt. Man erwartet ja auch man hat ja mittlerweile auch eine Vorstellung, was so ein Auto sein muss.
Mhm.
Ganz klar. Aber trotzdem, gerade in dem Bereich für eine Firma wie Volkswagen, ja, die mit dem Käfer wirklich auch dann nicht nur, aber mit dem Käfer so als Bild groß geworden ist, die auch diesen Namen oder die Bezeichnung im Namen trägt.
Ja, ja.
Also wie sich das entwickelt hat, ja, sorry. Ja. Aber das ist ja auch synonym für die ganze Branche und auch gerade für die deutsche Automobilbranche. Der Konzern an sich hat ja Gott sei Dank mit ein paar anderen Marken auch noch Alternativen. Und wir haben ja privat auch schon öfter mal über Skoda gesprochen.
Ja, aber selbst Skoda hat sich schon in einem Preisbereich so langsam entwickelt, der jetzt nicht mehr so weit
keine
entfernt
Frage.
Ist. Ne?
Skoda, ja. Seat, das sind alles keine Preise mehr, wie noch zu Zeiten, wo sie noch nicht dazugehört haben oder anfangs zu VAG-Zeiten.
Genau.
Da kriegst du aber auch heute mehr Auto und mehr Qualität als damals.
Mhm.
Klar, nur will ich das. Wieso haben wir Marken wie Dacia? Zum Beispiel, ja, die mittlerweile auch, ja, vom hessischen Endline mittlerweile meiner Meinung nach auch schon um einiges weit entfernt sind.
Ja.
Klar, was jetzt Autoausstattung, etc. betrifft, auch gerade Software etc., brauchen wir nicht drüber reden. Irgendwo muss ja auch der Preisunterschied herkommen. Aber du kriegst mittlerweile ein verdammt gut designtes Auto, also nicht nur jetzt, was die Optik betrifft, sondern generell, was jetzt auch die Zuverlässigkeit, Pannenstatistik, nochmal so ein anderes Thema, da muss man sich die Modelle mal angucken. Okay, ja, kann man drüber diskutieren, aber du kriegst da für das Geld ein Paket, was passt. Und da würde ich sagen, hat auch Skoda, je nachdem, welche Modelle, die du im Vergleich zu VW anguckst, auch ganz klar einen Preisvorteil.
Du bekommst auch, also ich habe mir mal intensiv den Skoda Superb angeguckt und den verglichen mit dem Passat. Die standen beim VAG-Partner komischerweise direkt nebeneinander.
Ich wollte gerade sagen, die stehen ja fast nebeneinander. Ja.
Und da standen sie wirklich nebeneinander, also einen Meter entfernt. Und man konnte wirklich sehr viele Dinge vergleichen und einen A-B-Vergleich machen. Und du kriegst beim Superb mehr Auto für weniger Geld. Also du hast mehr Technik drin, mehr serienmäßige Dinge, mehr kleine Detaillösungen, für das Skoda ja schon immer bekannt gewesen ist.
Ja, gerade und, wenn du dieses eine Paket da noch drin hast. Ja,
ja, so Kleinigkeiten halt, die das Fahrzeug halt smarter und machen, intelligenter jetzt nicht unbedingt, weil es teilweise auch analoge Lösungen sind, aber so Kleinigkeiten halt, zum Beispiel Wischwasser auffüllen, da kannst du serienmäßig oben den Auffüllstutzen ausklappen, dass du eine Art Trichter hast. Warum führen sie diese Funktion nicht durchgehend im kompletten VAG-Konzern ein? Dieser Trichter kostet vielleicht 20 Cent mehr als ein normaler Abdeckbolzen oder Abdeckklappe, aber würde die ganze Produktpalette bereichern. Nein, davon hebt sich natürlich auch Skoda ab von den anderen
Dingen. Ja, das ist mit
uns,
genau. Das ist halt Marke.
Aber das sind tolle Sachen.
Das ist genauso wie der Regenschirm in der Tür oder der Eiskratzer hinten am Tankdeckel. Das sind alles so Sachen, das ist halt Skoda. Ja, dafür ist mittlerweile die Marke auch bekannt.
Ja.
Ich glaube, ist das nicht sogar Standard? Das ist nicht das Paket, was du noch dazu nehmen kannst. Das sind, glaube ich, andere Features, oder?
Ich glaube, das Zusatzpaket beinhaltet denn noch Kofferraum, Lösungen zu
haben. Ja, genau, aber ich glaube, der Regenschirm ist Standard, oder?
Ich glaube schon, dass das Standard ist, ja.
Das sind alles so Sachen, für die ist halt Skoda bekannt. Und ich finde, klar, man kann sagen, schade, dass gerade so ein Konzern wie die VAG das nicht komplett durch ihre Marken zieht, ist schade. Aber so als Alleinstellungsmerkmal, gerade für Skoda, finde ich das schon gut.
Ja, klar.
Wie gesagt, das ist schade, weil es ist auch was, woran man sich gewöhnen kann. Ja. Und dann das vielleicht vermisst, wenn man da auch innerhalb des Konzerns vielleicht die Marke wechseln will. Beziehungsweise wo man dann sieht hier, das ist mit so ein Ding angenehm, ja, man kann sich daran gewöhnen. Warum sollte man sich anstatt zu VW nicht mal ein Skoda oder so mal mit ernsthaft ins Auge oder mit aufnehmen, ja, wenn man da irgendwo im Prozess ist, gerade sich vielleicht was Neues anzuschaffen. Und ich hatte mir ja auch hier Skoda zuletzt mal intensiver angeguckt und mein Gott, also schöne Autos, ja. Vor allem auch, wie gesagt, ich kaufe ja nicht neu. Ich gucke ja, wenn im gebrauchten Jahresbereich eigentlich immer. Und da kannst du über die Preise echt nicht meckern. Für das, was du an Auto kriegst, gerade in dem Bereich, wie gesagt, Jahreswagen, Vorführwagen, selbst Tageszulassung, das ist echt, echt okay. Ja.
Ja, also ganz ehrlich, bevor ich mir, wenn ich jetzt mich entscheiden müsste für ein Passat oder für ein Superb, ich würde den Superb nehmen, auf jeden Fall. Du hast mehr Auto und ja, die besseren Detaillösungen.
Auch da kann man wieder sagen, es bleibt ja im Konzern.
Ja, klar.
Da kann VAG froh sein, dass sie sich hier selbst Konkurrenz machen. Inwieweit natürlich das in einem Volkswagen lieb ist, ja, wenn sich da jemand für Skoda entscheidet, ist wieder eine ganz andere Frage. Aber es sind halt doch sehr verwandte Fahrzeuge. Und mein Gott, ja, wie gesagt, da zahlst du zwar auch sehr viel Geld fürs Auto, gerade neu, aber wie du schon gesagt hast, ja, Preis-Leistungs-Verhältnis ist dann da doch noch mal ein bisschen was anderes als jetzt, ja, beim
so
Passat zum Beispiel, bei dem Beispiel, was du genannt hast. Ja.
So ist es. Und nicht ohne Grund haben fast alle Volkswagen-Partner auch Skoda mit dem Sortiment. Ist es nicht immer der Fall, dass sie beides im Sortiment haben? Aber das machen sie sehr, sehr oft, so nach dem Motto, naja, wenn wir den Kunden beim Passat nicht abholen können oder mit dem Passat abholen können, im wahrsten Sinn des Wortes, dann machen wir das eventuell mit dem Superb. Er will ihn woanders hingehen lassen. Ne?
Hier mit einer, bei mir in der Region, ein wirklich sehr großer, kannst du eigentlich VAG sagen, das kann VW-Händler, der hat alles. Das ist ein Gelände, da stehen mehrere Gebäude drauf, inklusive Gebrauchtwagenhandel noch, ja, den er macht. Da hast du, das fängt alle ganz vorne fängt's halt an. Nee, stopp, fangen wir hinten an. Seat, Cupra, Skoda, VW, Audi. Ja, das zieht sich da eins durch. Mhm. Jeder in getrennter Showroom, aber wie gesagt, mein Gott, du läufst da ja keine Stunde ja, zwischen den Dingern rum. Und ja, wie gesagt, wenn willst du einen Formentor angucken, guck den Formentor an, ja. Du kannst ja auch dann gegenüber dann, wie gesagt, eventuell nochmal, keine Ahnung, einen T-Cross angucken, oder einen Tiguan, wenn du Bock hast, ja, oder gehst nochmal weiter, ja, und stehst bei Audi, ja. Das ist alles da in direkt nacheinander, ja. Plus dann, wie gesagt, auch nochmal Gebrauchtwagen. Und, es sind natürlich kurze Laufwege, gerade wenn du dich halt für, sagen wir mal, VW, Skoda interessierst. Oder aber, wie gesagt, Cupra, Seat, ja, vielleicht auch im Vergleich dann nochmal zu Audi. Du hast da alles direkt da stehen. Das ist halt schon sehr angenehm. Aber wenn du mal überlegst, was da für Fahrzeuge rumstehen, was das für gebundenes Kapital ist, was da rumsteht. Freunde. Ha. Also diese Rechnung im Monat wollte ich nicht bezahlen müssen. Alleine auch schon das Personal, was du da hast. Die verkaufen sich ja nicht von alleine.
Ja.
Das ist schon Geld, was du da im Monat machen musst. Ey. Mhm. Das ist schon.
Ja, das ist leider so. Ne?
Aber als wir da auch geguckt haben, war halt auch schön, weil ich war ja da eigentlich wegen Skoda. Und dann, hast du dir VW da noch in Ruhe angeguckt. Man war kurz mal bei Cupra drinne, wobei Cupra ist, da hatten wir auch schon mal kurz drüber gesprochen, als ich dir die Frage gestellt hatte, da mit Cupra. Das wäre jetzt alleine schon. Also da finde ich teilweise Preis-Leistung auch schon wieder. Wenn man da über VZ oder so, okay, kann man mal reden, aber gerade auch so bei manchen Modellen die Einstiegspreise, wo ich mich auch frage, oh, Kollege, okay, aber mein Gott, kann Cupra machen, wie sie Lust haben, die verkaufen. Also ich sehe hier in der Region immer mehr Cupra rumfahren. Also von daher machen sie ja sehr viel richtig anscheinend.
Ja.
Also Marketing funktioniert. Gerade unter den jungen Fahrern würde ich sagen, funktioniert das hervorragend.
Ich weiß gar nicht, so im Straßenbild bei uns schwierig, sehe ich die gar nicht so oft.
Nee. Also bei uns in der Region ist es relativ stark.
Ja.
Okay, wie gesagt, das kann auch wieder sein, weil ich ja hier gerade in dem Prozess war mit Wagen und was gefällt dir, weil zum Beispiel ein Formentor finde ich auch ganz nett. Nicht unbedingt jetzt, Gebrauchtpreise sind auch einigermaßen okay für das, was du kriegst. War jetzt eher suboptimal für uns mit den Hunden. Aber dafür hätten wir ja eigentlich dann den Großen in Anführungszeichen gehabt. Aber dann ist halt wieder die Frage, was kriegst du Vergleichbares für das Geld dann wieder von anderen Marken? Ja, das ist dann so eher das Ding. Wäre schon was Schönes gewesen, aber ja, wenn du dann mal guckst, was du für dasselbe Geld von anderen kriegst, ist teilweise dann doch noch ein bisschen was anderes zu bekommen. Also von daher. Nee, aber wie gesagt, hier fällt mir es halt auf, dass relativ viel fährt und deswegen sage ich ja, haben sie alles richtig gemacht. Ja, die müssen ja auch verkaufen und wenn sie da, wie gesagt, das so hinkriegen, ist ja schön. Ja, vor allem ist es ja auch wieder schön, ja, dann entsprechend kommt das ja auch entweder in ein, zwei Jahren in den Gebrauchtmarkt oder auch Leasingläufer, ja, je nachdem, ja, das macht es mir dann nur einfacher. Dann ist vielleicht doch mal wieder in ein, zwei, drei Jahren was dabei, was dann vielleicht in Frage kommt, ja.
So ist es. Gut. Tja, dann haben wir doch wieder unseren Autoblock doppelt untergebracht, am Anfang und am Ende. Und ja, schauen wir mal. Es gibt Dinge, die bürgern sich eben ein bei uns im Podcast. Veränderungen passieren bei uns ja schleichend, sagen wir es mal so, ne?
Oh, welche Veränderung? Steht irgendwas an? Weiß ich was noch
nicht? Nee, ich meine Veränderung, wir machen ja eigentlich vom Content her und vom Inhalt seit 14 Jahren relativ identische Dinge, mal so. Und auch wo wir uns jetzt ja umbenannt haben ins Geek Café, ist ja auch schon zig Jahre her, da hat sich ja thematisch auch nicht so viel verändert. Ne? Am Anfang hat man wirklich dann noch versucht, stark über den Tellerrand zu blicken. War ja dann neuer Name drauf, aber das ging ja dann wieder in alte Verhaltensmuster über letztendlich. Genau. Ne? Aber das jetzt mit den Autoinhalten, das hat jetzt ja schon seit einigen Monaten bei uns Tradition, sage ich jetzt mal. Ist halt so.
Ja, mein Gott, man interessiert sich ja dafür. Wenn wir beide golfen würden, ja, wäre das vielleicht auch so ein Thema, was hier irgendwie reinkommen würde. Entweder Pre- oder Post-Show, wenn man es mal so nennen will. Ja, oder auch mal zwischendrin, je nachdem, ob sich da in den News irgendwo noch eine Golf-News verstecken würde. Ja, Tim Cook ist beim Golfen umgefallen oder von einem Golfer gebissen worden oder so, ja. Dann kämen wir vielleicht auch da drauf. Also wir sind beide, also ich bin kein Golfer, du wahrscheinlich auch
nicht. Ich wollte mal Golf spielen, habe ich immer so überlegt. Hatte
ich habe früher Golf gerne geguckt, aber das war so zu lange Zeiten.
Aber schon lange her.
Heute, wenn er mal noch die Dings spielt, ja okay, guckt man noch mal. Aber ansonsten Golf, genauso wie Tennis, ja, das war ja auch so Boris Becker, Steffi Graf, beziehungsweise, ach, wie heißt er nochmal? Jetzt fällt mir der Name von ihrem Mann nicht mehr ein.
Andrew Agassi.
Ja, genau. Das waren so die Zeiten, wo man noch Tennis geguckt hat, ja. Mhm. Aber heute ja auch nicht mehr. Genauso Formel 1, ja. Wo gucke ich heute bitte noch Formel 1? Das war früher Senna oder beziehungsweise bis Schumacher
und sowas. Senna,
ja. Aber
Frenzen, Harald Frenzen, ja, Heinz Harald.
Ja, Kimi, ja, zu Mercedes-Zeiten, das waren halt auch nur so Sachen, ja, aber heute Formel 1, auch gerade mit der Technik. Auch wenn ich ein großer Hybrid-Fan bin, oder auch gerade Formel E, ja, und ich das eigentlich teilweise noch nicht besser, aber gelungener auch nicht, aber das macht teilweise mehr Spaß als die Formel 1. Weil die Probleme, die halt das aktuelle Regelwerk in Bezug auf Motoren mitbringt, sind ja in der Formel E eine ganz andere, beziehungsweise in der Art und Weise nicht vorhanden. Und da finde ich, wie gesagt, die Formel E interessanter noch als Formel 1 jetzt. Auch wenn das vom Spektakel und von gerade auch von der Promo her noch ein ganz anderes Thema ist. Aber Formel 1, schwieriges Thema. Da fehlen mir auch ein bisschen so die Gesichter. Auch wenn du mit Max Verstappen da jemanden hast, ja, der auch, den ich mir auch gerne, oder den ich gerne fahren sehe. Aber das holt mich nicht mehr so ab wie früher. Also meine Formel 1 Hochzeit war damals noch als auf Sky. Also nicht jetzt.
Nee, meine Hochzeit war halt, wie gesagt, wo es noch auf RTL lief, also wo das noch der Hauptausstrahlort war in den 90ern Jahren. Ne? Das war so meine Zeit, sage ich jetzt mal so. Aber ja, lange vorbei.
Nee, stopp, das hieß ja damals noch Premiere, nicht Sky. Sky ist es heute, ne?
Sky ist es heute, ja.
Genau, Premiere damals, als Formel 1 Premiere und auch dann entsprechend mit den Kommentatoren, die du hattest. Das erste Mal 7 Kanäle, die sich hier um Formel 1, ich glaube 7 waren es damals, 7 Kanäle, die sich um das Rennen gekümmert haben, mitkommen da ohne Boxengasse. Wie gesagt, das war noch so, da konntest du, ja, da hat es mir Spaß gemacht damals, aber.
Ja, das, gut, bei Premiere habe ich mich nie drum geschert, sage ich jetzt mal. Ich hatte wirklich noch diese reinen RTL-Zeiten mit den Moderatoren, die dann ja auch dann, ich meine noch vor Heiko Wasser, bevor Heiko Wasser moderiert hat, da gab es ja noch diesen Knopp, irgend so ein Moderator, ich weiß nicht mehr genau, wie der hieß. Und er hat ja das Heiko Wasser gemacht. Ich glaube, der macht es immer noch bis heute. Ich weiß es gar nicht, ob der immer noch Formel 1 moderiert. Ich glaube schon. Ich glaube, der moderiert immer noch. Also, ja, aber das waren für mich so die Kernzeiten, wo ich Formel 1 verfolgt habe. Mitte der 90er, Anfang der 90er. Da hatte man auch eine ganz andere, als Jugendlicher eine ganz andere Verbindung damit, ne?
Ja.
Das ist so.
Wo ich heute auch nochmal ein Grinsen hatte, und das habe ich auch ab und zu bei uns, wenn ich hier in Bad Kreuznach oder so unterwegs bin, da gibt's ja auch den einen, oder regelmäßig, wenn die Kartjugend auf dem einen Firmengelände am Fahren ist. Wir waren heute auch mit den Hunden unterwegs zu einem Pro-Training drüben Hochheim, die Ecke, und da bin ich auch durch das eine Industriegebiet gefahren, wo sie auch auf dem Firmengelände gerade wieder mit den Karts und den Kids unterwegs waren, wo sie die aufgestellte Strecke abgegangen sind für die Karts, ja, am Anfang, wo sie sich das angeguckt haben, ja, wo wirklich die Väter oder die Mütter mit den Kindern da drüber gelaufen sind, haben sich die Strecke angeguckt, ja. Und dann erhärt sind die Karts da rum. Da würde ich, das ist genauso wie manche sagen, dann gehen sie doch lieber hier zum Kreisligaspiel oder so, im Fußball. Da würde ich mich wahrscheinlich eher noch dahin stellen und die Kids anfeuern beim Kartfahren, ja, als dass ich hier zu einem Formel-1-Rennen irgendwie fahren würde, ja, und dann auch noch eine Karte vielleicht selbst bezahlen oder so, ne.
Ja, Fußball ja auch ein schweres Thema.
Ja.
Was mir jetzt nur wieder aufgefallen ist, wo wir gerade über Fußball gesprochen haben, jetzt unabhängig davon,
dass erwähnt, grade, nicht gesprochen, kurz erwähnt.
Dass jetzt gerade WM ist, davon mal abgesehen, aber was ich gemerkt habe in der Aufmachung der Berichterstattung, Magenta TV muss unwahrscheinlich Geld in die Hand genommen haben, um das aufzufahren, was sie gerade da auffahren. Dagegen wirkt ARD und ZDF, was wir ja nun mit unseren Zwangsgebühren, wir müssen es ja bezahlen, ob wir wollen oder
Zwangsgebühren.
Nicht.
Zwangsgebühren.
Ja, ist so. Wir können uns doch nicht dem entgegenstellen. Ich muss es doch bezahlen.
Das ist ja für einen guten Zweck.
Das mag ja alles sein. Und es gibt ja auch genügend Dinge, die auch sinnvoll sind, die ich auch gerne mitfinanziere. Aber ob ich zum Beispiel so einen Scheiß wie Wetten, dass mitfinanzieren will, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Da habe ich schon immer gesagt, ich kann es mir halt nicht aussuchen und ich muss den beiden Kaulitz-Brüdern das Ganze finanzieren.
Ja, du hast, das bis jetzt ist ja da noch gar nichts gelaufen.
Ja gut, also anyway, daher. Aber wie gesagt, ich muss halt mit meinen Beiträgen dies alles finanzieren. Von Terra X bis Wetten, dass ich muss das den ganzen Kram finanzieren. Egal, aber was Magenta TV da auffährt, mit ihrer Berichterstattung. Die haben den Klopp als Spezialisten, die haben den Müller, also den Fußballer Müller als Spezialisten und die haben auch einen Kaulitz da als Spezialisten. Obwohl, da kann ich es mir ja aussuchen, ob ich den guten Mann finanzieren möchte, weil ich muss ja Magenta aktiv mich dafür entscheiden, dass ich das bezahle und dann ist es ja eine aktive Auswahl.
Du hast ja auch nicht Magenta wegen Kaulitz abgeschlossen.
Ich habe Magenta gar nicht abgeschlossen. Ich habe halt nur Clips gesehen und Berichterstattung und überhaupt die Berichterstattung. Okay. Aber die haben halt ein ganz anderes Team an Spezialisten. Die haben halt auch ein Studio vor Ort. Die haben eine Dachterrasse in New York angemietet. Bei ARD und ZDF sitzen die irgendwo in irgendeiner Halle in Berlin oder sonst wo, wo sie zurückschalten. Also da sieht man wirklich, was Magenta da aufgefahren hat. Also
beziehungsweise auch nicht, weil ich verfolge null die WM. Jedenfalls nicht aktiv. Wie gesagt, wenn ich Nachrichten oder Clips mitkriege, okay. Mhm. Ja, Ergebnisse bekommst du ja auch nicht drum rum. Ja, irgendwo in den Nachrichten sind sie ja dann drin. Aber ich habe bis jetzt weder irgendein Spiel noch eine Berichterstattung live bewusst verfolgt. Nee. Erstens mal reizt es mich überhaupt nicht. Ich finde gerade auch von der Größe her die WM eine Zumutung. Eine Aufteilung über zwei Länder fand ich schon immer problematisch. Und wie es jetzt läuft, wie gesagt, allein schon die Größenordnung anhand der teilnehmenden Länder und der Menge an Spiele, die da laufen, finde ich, also holt mich definitiv nicht ab. Plus die ganze andere Problematik da in Staaten nochmal mit dazu. Ja, alle zur WM.
Ja. Das, da gebe ich dir recht. Also die WM, ja, ich gebe so die beiden deutschen Spiele bisher mir angeschaut, aber das war auch das Einzige, was ich mir angeschaut habe. Und halt so die Berichterstattung drumherum, ne? Und das hat mich halt interessiert. Und dabei ist mir halt aufgefallen, was für Geschütze Magenta TV aufgefahren hat und wie es doch aussieht oder wie der Kindergeburtstag doch bei den Öffentlich-Rechtlichen aussieht.
Aber auch da Magenta TV, Telekom, weiß man ja, wenn man Telekom-Kunde ist, wo das Geld halt hinläuft, ne?
Naja, ich muss es ja aktiv dazu buchen, damit ich das Paket habe. Ist ja nicht bei mir serienmäßig.
Die finanzieren den Club nicht nur durch die Einnahmen von Magenta
TV. Nein, das ist richtig, klar. Das ist mir schon bewusst, aber trotzdem.
Dein Handyvertrag, zahlt da wahrscheinlich auch irgendwo nochmals ein paar Euro mit rein, also.
Das ist halt so. Aber dennoch muss ich sagen, ich wiederhole mich, ich persönlich habe servicetechnisch mit der Telekom kein Problem.
Ne? Auch so. Das wieder mal untergebracht. Man könnte meinen, du wirst bezahlt für die Telekom.
Ich habe letztens einen Podcast gehört. Ich kann ja auch den Namen nennen. Happy Shooting, Fotopodcast. Mhm. Der liebe Boris, der war ja auch schon mal zu Gast, ein, zwei, dreimal in der Vergangenheit. Könnte eigentlich auch mal wiederkommen. Der hat auch in den höchsten Tönen vom perfekten Service der Telekom gesprochen und hat es nur gelobt. Ich bin da kein Einzelfall. Da scheint es doch dementsprechend wesentlich mehr Kunden zu geben, die davon sehr angetan sind. Also ich bin da nicht der Einzige. Gott sei Dank.
Sagen wir mal so, es ist ja kein kleiner Laden.
Ja, klar.
Und wie gesagt, die negativen Erfahrungen sind ja eigentlich auch immer die am lautesten nach außen getragen werden. Wenn du mal guckst, wie viel Kunden die Telekom hat und wie viel Schlechtes du über die Telekom hörst.
Mhm.
Wie gesagt, klar, das hörst du halt immer, ja, das ist ja wie bei allem auch, ja, oder wie bei anderen Sachen ja auch, ja. Und wie gesagt, wenn ich keine Probleme habe, kann ich das zwar irgendwo mal eine 5-Sterne-Bewertung geben, aber in der Regel, wenn es läuft, ja, was willst du da hören oder was gibst du denn da von dir? Außer wie jetzt ein Gespräch bei uns zum Beispiel, wo wir beide sagen, ja, läuft, ja, funktioniert. Ich habe meine Support-Anfrage gestellt und dann ist das ruckzuck erledigt worden. Klar, aber von vielen anderen positiven Erfahrungen hörst du das ja erst gar nicht. Und wie gesagt, wie bei vielem anderen auch, ja. Und bei der Menge, dass da irgendwo mal was schief geht oder nicht ganz so läuft, wie man sich vorstellt, ja, kann man auch gar nicht vermeiden. Weil, wie gesagt, das ist ja so viel, was da läuft.
Das ist so. Und es hängt ja auch viel damit zusammen, ob man jetzt auch Glück hat, den richtigen, motivierten Mitarbeiter am Telefon zu haben.
Das ist sowieso nochmal eine ganz andere Baustelle.
Es ist ja personenabhängig. Das ist ganz einfach so. Das ist nicht nur bei der Telekom so, das ist überall so. Ne?
Ja, wir waren gestern Samstag im MTZ und waren da unterwegs und es ist ja wirklich heiß. Oder es war sehr warm gestern. Mhm. Und wie gesagt, das macht ja den Arbeitern oder den Leuten im Store da ja auch zu schaffen.
Mhm.
Und deswegen, also Hochachtung vor der, wie gesagt, vor einem wirklich super Service und auch nette Leute da vor Ort, ja, die dir oder die Fragen beantwortet haben oder die dir auch mal was rausgesucht haben oder so. Ich könnte das auf Dauer nicht, ja. Sorry. Da für diese Art von Service bin ich einfach nicht gebaut. Ich bin ja selbst im Service auch tätig, allerdings B2B und nicht Endkunde, ja, oder Endverbraucher. Und das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Also so direkt an der vordersten Front, ne, das ging.
Und du hast ja auch dementsprechend keinen persönlichen Kontakt, also Auge zu Auge, sondern nur meist telefonisch, glaube ich, ne. Also du hast jetzt keinen direkten Kundenkontakt in dem Sinne, also, dass
Nee, okay.
Weil das ist ja heutzutage auch nochmal eine Herausforderung, wenn du da jemanden vor dir stehen hast, der vielleicht nicht so viel von Körperpflege hält oder der durch, also da gibt es ja auch diese Problematiken. Damit habe ich dann immer Probleme, ne? Also das ist halt so.
Ja,
deswegen, ich würde ja gerne mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, aber die Vielfalt der Menschlichkeit, das hindert mich daran, gerade jetzt im Sommer.
Mit dem Döner in der Hand, ne, und so. Ja.
Ja.
Und wie gesagt, jetzt aktuell bei dem Wetter, deswegen auch Hut ab gestern, wir waren dann auch im Food Court da bei dem einen Italiener dann nochmal essen, mittags, und zwar auch jetzt nicht so viel, weil bei den Temperaturen, ja, da haben wir eine Kleinigkeit gegessen und hey, super netter Service, ja, der auch mitgedacht hat, ja, und da auch mal, wie gesagt, wir wollten ja auch nicht so viel, ja, der auch wirklich da der mitgedacht hat und auch mal einen Vorschlag oder auch, wie, wir machen das so und so und super freundlich war, ja, und das bei den Temperaturen und vor allem auch bei der Länge an Service, ja, durchgehend und was weiß ich was, du hast da das Aufkommen, es war ja voll oder relativ voll für das Wetter, war schon voller, ich hätte gedacht, wäre vielleicht sogar ein bisschen weniger los, aber dafür war es noch sehr gut besucht. Und wie gesagt, da so motiviert, freundlich und zuvorkommend zu sein, das ist echt, also wie gesagt, mir würde sowas schwerfallen, aber ich bin auch für diese Art des Service nicht.
Ich auf Dauer auch nicht, das ist so.
Ja. Deswegen da die generell in der Branche momentan die richtigen oder motivierten Leute zu finden, ist ja schwierig. generell überhaupt Personal zu finden im ist schwierig. Deswegen also Hut ab, ja. Der hatte sein Trinkgeld gut alle auf jeden Fall verdient, ja.
Ja, ja, klar. So ist es. Ja, es ist alles nicht so einfach heutzutage, gutes Personal zu finden. Das ist ein abgelutschter Spruch, aber es ist immer mehr der Fall, dass es so ist. Gut, okay.
Aber jetzt.
Jetzt haben wir wenigstens unsere Stunde voll gemacht.
Ja, Stunde ist gut. Wir hatten vorhin noch vorne und jetzt haben wir schon wieder anderthalb. Also so.
Ja, aber wie gesagt, wir haben ja schon darauf hingewiesen, wenn die Hörerinnen und Hörer abschalten können letztendlich. Und so Gott will, steht das ja auch in der Kapitelmarke drin, solange AI funktioniert.
Ja.
Und so viel Geld, wie wir in unser Software-Content-Delivery-Netzwerk stecken, nochmal so als kleine Anekdote, das sollte auch gut funktionieren.
Ja. Da, an der Stelle kann man auch mal Service verlangen, ne? Wenn irgendwo was sein sollte, ne?
Ja.
Für das Geld, was da in die Richtung fließt.
Ich hätte nicht gedacht, dass das sich so preislich nach oben bewegt, nachdem ich dann die ganzen Zusatzfunktionen angeklickt habe.
beim Auto steht auch ab Euro.
Ja, ne? Ja, ich sage mal so, hätten wir nicht ab und zu mal einen Werbepartner, dann hätte man...
Ja, sieht die Sache auch schon wieder anders aus. Ne?
Im Moment sind wir tief im Minus.
Weil es ist ja nach wie vor ein Hobby. Ne? Das ist ja nicht wirklich, dass wir sagen, wir verdienen Geld damit. Oder müssen damit unseren Unterhalt verdienen, ja.
Ja, es gab Zeiten, da haben wir dementsprechend mal ein bisschen mehr mitverdient und im Moment geht es eigentlich nur noch eine Richtung, Talfahrt nach unten. Ne? Im Moment sieht es da nicht so prickelnd aus. Aber die ganze Podcast-Werbe-Nation in Anführungsstrichen oder die mit Werbung arbeiten, die jammern ja, ne? Das ist halt so. Ne?
Bis auf die, ja.
Ja, aber es gründen sich ja immer neue Podcast-Labels. Mittlerweile hat ja der Stefan Raab auch ein Podcast-Label gegründet.
Warum wohl, ne?
Er ist ein bisschen spät in den Markt eingestiegen, ne? Nennt sich jetzt Replay, also wie Replay,
ja,
Replay.
Aber, weißt du, der Name zieht halt ohne Ende, ne?
Naja, er produziert ja halt nur Podcasts und eines.
Ja, ja, aber der Name zieht, ja. Okay, der hat ja auch vorher schon produziert und entwickelt, ja.
Also Raab Entertainment hat ja nun einiges am Start.
Von daher Erfahrungen hat er da, das überträgt er halt jetzt auf Podcasts. Die machen auch garantiert keinen schlechten Job. Und wie gesagt, der Name trägt halt.
Und weißt du, was eines der ersten Podcast-Formate ist, die am Start sind? Hella von Sinnen hat jetzt einen Podcast. Und ich muss sagen...
Die hat aber doch schon vorher gepodcastet.
Also der ist jetzt ganz neu. Also gab
ja,
es
der
jetzt
ist neu, aber die Hella von Sinnen ist im Podcast nicht neu, ne?
Das weiß ich gar nicht. Also der heißt jetzt Gestatten von Sinnen, heißt der Podcast. Der jetzt okay. Gab es jetzt zwei Folgen und eine Nullnummer. Und ich muss sagen, so vernünftig und so runtergefahren, in Anführungsstrichen, habe ich die selten erlebt. Weil normalerweise ist ja so eine kleine Krawallnudel, muss man mögen, ist immer so laut und so, ne?
Ah, okay, ich sehe,
tolle Gespräche
in der Presse, aber Hella von Sinnen, die war zu Gast in anderen Podcast-Formaten, aber das ist ihr erster eigener, ja.
Okay,
aber hab ich da was gewechselt, ja.
Eine sehr tolle Gesprächsführung, sehr angenehm und habe ich abonniert, höre ich weiter, ja.
Ja, kommt bei der Hella aber auch nicht von ungefähr, ja, die ist ja auch schon lange im Geschäft unterwegs, also von daher, die kann das.
Ja, ja, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass sie trotzdem so eloquent, also wie soll ich sagen, sonst, wenn man sie von früher kennt, ne, ja.
Ja, okay, die Frau von Sinn ist halt nicht nur Ulk. Ja, also.
Ja, ja. Ja, aber Podcast-Tipp kann
deswegen, hör doch mal länger dem Hugo Egon Balder zu.
Ja, großer Fan.
Wenn du den, den auch nur aus ein, zwei Ulk-Formaten kennst von ihm, dann ist das auch was ganz anderes, wenn er da, wie gesagt, wirklich mal zu einem Thema dann auch mal länger reden kann, ja. Das ist ja nicht so, dass der, oder genauso die Frau von Sinn, die sind ja nicht dumm, ja.
Naja, habe ich ja nicht gesagt. Nein.
Genauso wie heißt dann nochmal Cindy von Marzahn, die ist ja auch nicht doof, ja. Die ist auch nicht auf den Kopf gefallen. Nur weil, wenn du die früher mal in ihrem rosa Trainingsanzug irgendwo halt auf der Bühne gesehen hast, ist die Dame halt auch nicht nur, ja. Genauso Atze Schröder, Ja, hör dem doch mal zu. Ja, der war doch auch zu Gast bei der, ach, wie heißt sie dann nochmal? In ihrem Podcast-Format. Die macht doch auch Video. Wie heißt sie dann noch?
Böttinger.
Böttinger, genau.
Amazon ist das, glaube ich, exklusiv auf Amazon mittlerweile. Das, ne?
Keine Ahnung. Auf jeden Fall auch ein sehr schönes Format. Ich habe da 2-3 Mal jetzt schon reingehört bei Gästen, die mich interessiert haben. Super, ja. Aber generell, der hat so auch bei anderen Formaten, wo er auftaucht, in der Regel ist das auch wieder was ganz anderes als jetzt eher als Atze. Also von daher.
Ja, den habe ich, bei dem habe ich das schon sehr stark wahrgenommen, dass er auch sehr ernsthaft und sehr vernünftige Gespräche führen kann, keine Frage. Genau wie Hugo Egon Balder, klar. Aber bei der von Sinnen war ich positiv überrascht, muss ich sagen, dass das so gut funktioniert hat. Mhm. Und auch ihr Gegenüber war Mike Krüger. Und wenn man ihn eigentlich aus dem Podcast-Format von, es gab ja einen Podcast mit ihnen, Supernasen, mit Mike Krüger und Thomas Gottschalk kennt. Naja, das, aber da war er ganz anders. Und da sieht man auch mal wieder, was das Gegenüber ausmacht. Also was Heller ausgemacht hat in dem Gespräch und wie er sich damit unterhalten hat. Ganz ernsthaftes, auch teilweise ein bisschen lustiges Gespräch, aber ganz, ganz gutes Gespräch war das. Ne? Also hat mir sehr gut gefallen. Und da hat sich der Mike Krüger auch sehr positiv dargestellt. Man darf halt vielleicht nicht so zwei Typen zusammentun wie Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Das ist keine gute Energie gewesen, glaube ich, in manchen Dingen. Ne? Sie haben sich gegenseitig da so ein bisschen hochgeschaukelt.
Ich weiß halt auch nicht, wie jetzt aktuell, was heißt aktuell, aber da das Verhältnis zwischen den Zweien war. Weil die kennen sich ja auch schon gefühlt 100 Jahre.
Ja.
Haben zusammengearbeitet, ja. Auch gerade die ganzen Supernasenfilme. Damals, also die kennen sich ja auch schon sehr, sehr, sehr lange.
Mhm.
Ja.
Ja, aber wie gesagt, was das Gegenüber denn halt auch ausmacht und das,
ja, definitiv.
Das hat dem Mike Krüger sehr gut getan. Und ich wusste gar nicht, dass sie, Hella von Sinn und Mike Krüger, schon so lange stark befreundet sind. Also nicht nur bekannt sind, sondern auch befreundet sind.
Mhm.
Kam halt in dem Gespräch auch mal heraus. Gut, anyway, jetzt haben wir wieder ausgiebig Podcast
gesprochen.
Ja, und wie gesagt, ist für mich jedenfalls diese Folge oder diese beiden, es war eine Doppelfolge mit Mike Krüger, die ist doch sehr hörenswert gewesen. Gut, in diesem Sinne machen wir das Ding für heute endlich dicht.
Genau, bevor wir dann doch noch irgendwie die 2 Stunden knacken.
Das wäre schlecht für Stream D Düsseldorf Stadtradio. Gut, jeden Donnerstag um 22 Uhr.
Haben wir das auch untergebracht?
Ja. Gut.
Wie, ihr seid im Radio.
Ja, nur DAB, ne? Nicht UKW, aber immerhin.
Ja, immerhin.
Immerhin. Okay, also in diesem Sinne. Bis dann, ne?
Tschö.
Tschüss.